waren sehr erfolgreich, 88 und
du warst schon Fußballprofi?
Ja, viele Jahre schon, aber in dem Jahr sind wir Meister geworden und es war eigentlich so, dass mein Vater eigentlich unbedingt noch, weil er eben halt uns, mein Bruder und mich auch fußballerisch natürlich immer begleitet hat, und er wollte unbedingt noch diese Meisterschaft erleben, 88, das hat ihn eigentlich am Leben gehalten. Ich habe damals, als mein Vater gestorben ist, habe ich im Prinzip das als junger Mensch übernommen, mich um alles zu kümmern. Natürlich mit der Unterstützung meines Bruders, aber ich war schon der Hauptpart. Und noch extremer hat das einen natürlich getroffen, als dann mein Bruder gestorben ist und was aus heiterem Himmel passiert ist. Und da muss ich sagen, das hat mir damals komplett die Beine weggehauen.
Sterben und Trauern. Das ist der Podcast über Abschied, Erinnerung und der Weg zurück in ein glückliches Leben 2.0. Mit Lea und Michael Reinhardt und mit prominenten Gästen, die über ihre Trauer und ihr Leben mit dem Verlust sprechen. Nach dem Erfolg der ersten Staffel Sterben und Trauern und dem daraus entstandenen Buch Sterben ungeschminkt geht's jetzt weiter. Persönlicher, nahbarer und voller mutmachender Geschichten.
Schön, dass Sie wieder mit dabei sind. Unser heutiger Gast ist Thomas Schaaf. Wir sitzen hier zu Hause bei ihm in seinem Wohnzimmer am Esstisch und freuen uns sehr über diese Einladung. Er gehört zu den prägenden Persönlichkeiten des deutschen Fußballs. Als Spieler, Trainer und langjähriges Gesicht von Werder Bremen ist er vielen Millionen Menschen bekannt. Ein Mann, der für Beständigkeit, Loyalität und Menschlichkeit steht. Und kürzlich ist seine Biografie erschienen. Von jedem verkauften Exemplar geht 1 Euro an den Verein Trauerland, der sich um trauernde Kinder kümmert und dessen Botschafter Thomas Schaaf seit 20 Jahren jetzt auch schon ist. Heute wollen wir mit ihm nicht über taktische Finessen oder irrsinnige Ablösesummen sprechen, sondern über sehr persönliche Erfahrungen, genauer gesagt über Verluste, Trauer und neue Perspektiven.
Denn Thomas Schaaf weiß aus eigener Erfahrung, wie sich tiefer Schmerz anfühlt. Als junger Mann verlor er seinen Vater. Später starb sein Bruder, ein Ereignis, das ihn bis heute prägt. Thomas ist bekannt und geschätzt für sein großes soziales Engagement. Wir freuen uns sehr, dass er heute bei Sterben und Trauern zu Gast ist bei uns. Herzlich willkommen, Thomas Schaaf.
Schön, dass du da bist. Thomas, wann warst du zuletzt traurig und was war das für ein Moment?
Ach, das kommt immer wieder mal vor, dass man traurig ist, wenn man natürlich auch Erinnerungen in sich erträgt, und wenn es dann so einen Moment gibt, wo diese Erinnerungen dann aufflackern, hochkommen, dann nimmt das einen natürlich mit und bewegt einen und bringt Gefühle auf, die sowohl dann eben auch euphorisch positiv sein können, aber die einen auch eben nachdenklich machen, die einen ein bisschen zurückholen, die ein bisschen traurig machen. Und wir haben es ja jetzt gerade die Situation gehabt, dass eben mein Buch erschienen ist und ich natürlich auch in diesem Buch mit vielen Momenten meines Lebens konfrontiert worden bin. Und da gab es einige Situationen, die einen sicherlich sehr, sehr traurig gemacht haben und die dann natürlich emotional wirklich hochgekommen sind. Da musste ich schon das eine oder andere Mal schlucken, für mich selbst auch schlucken, weil es ist ja auch immer die Frage, wie man mit all dem umgeht und auf der anderen Seite dann natürlich auch diese Erinnerung hat, wie ist man damit in dem Moment auch umgegangen.
Nenn doch mal ein Beispiel bitte.
Extrem, also wir haben es ja schon gesehen, ich habe als junger Mensch meinen Vater verloren und wir waren als Familie hier ja nach Bremen gezogen und hatten jetzt nicht noch große Familie drumherum, sondern waren unsere Familie, und dann stirbt ein Teil deiner Familie und du weißt, jetzt bleibt deine Mutter über, du hast zwar einen Bruder noch, wir beide müssen dann irgendwo so die Pflicht übernehmen, uns natürlich auch um unsere Mutter zu kümmern, und dann hast du eine eigene Familie, Frau und Freundin damals, Lebensgefährtin und dann natürlich auch Frau. Und muss damit umgehen, muss gucken, wie du mit deinem eigenen Verlust erstmal klarkommst, aber natürlich auch diese Verantwortung übernehmen für all das, was drumherum passiert. Und da bricht eine ganze Menge auf einen ein und Man muss erstmal damit lernen, umzugehen. Ich hab damals, als mein Vater gestorben ist, habe ich im Prinzip das als junger Mensch übernommen, mich um alles zu kümmern. Natürlich mit der Unterstützung meines Bruders, aber ich war schon der Hauptpart. Und noch extremer hat das einen natürlich getroffen, als dann mein Bruder gestorben ist und was aus heiterem Himmel passiert ist. Und da muss ich sagen, das hat mir damals komplett die Beine weggehauen.
Vielleicht nochmal, Thomas, zurück zu deinem Vater. Mhm. Wie seid ihr denn damals in der Familie mit diesem Verlust umgegangen? Wurde da offen darüber gesprochen? Habt ihr euch gegenseitig gestützt oder wurde das eher verschwiegen?
Also mein Vater war damals schon auch eine längere Zeit krank. Man hatte aber nie irgendwo so einen Punkt, wo man sagt, so jetzt geht es zu Ende oder sowas. Aber das kam dann irgendwann. Und ich war beruflich, wir waren sehr erfolgreich, 88 und
du warst schon Fußballprofi?
Ja, viele Jahre schon und bin dann, aber in dem Jahr sind wir Meister geworden und es war eigentlich so, dass mein Vater eigentlich unbedingt noch, weil er eben halt uns, mein Bruder und mich auch fußballerisch natürlich immer begleitet hat und stolz war darauf, was wir da erreicht haben, was wir da gemacht haben. Und er wollte unbedingt noch diese Meisterschaft erleben, 88. Das hat ihn eigentlich am Leben gehalten.
Mhm. Das hat er geschafft? Sagen.
Das hat er noch geschafft.
Ach,
er hat
das ja
noch erlebt, aber er war da schon sehr krank und konnte an vielen Sachen nicht mehr teilnehmen. Und aber er ist dann eben, wir haben Meisterschaft gemacht und wir haben dann noch mit der Mannschaft haben wir eigentlich noch ein paar Tage auf Mallorca verbracht. Ich bin mitgeflogen, mitgefahren, obwohl ich kein gutes Gefühl hatte. Und wir haben uns trotzdem entschieden, dass ich fahre, bin dann aber nach 3 Tagen wieder zurück oder nach 2 Tagen, weil es ihm schlechter ging. Und wir dann eben sorgen mussten, wie es weitergeht. Und das nahm dann relativ schnell ein Ende.
Ja, konntest dann, du dabei sein? Konntest du ihn begleiten oder so, wie es für dich
noch
angemessen war?
Wir waren noch im Krankenhaus natürlich noch dabei und und dann hieß es irgendwann, es ist eben nur noch eine bestimmte Zeit, die er am Leben teilnimmt und dann ging es eigentlich relativ schnell. Also zuerst war es eigentlich viel schneller angesagt, das ist ja auch so eine Situation, wenn du dann mit kranken Menschen das Leben weiterführst, wo du immer so eine Ungewissheit hast, ne? Wo du immer am Zögern bist, wie lange geht es jetzt noch und passiert es jetzt oder passiert es nicht? Diese Ungewissheit, die dich da immer auseinanderreißt und verrückt macht auf der einen Seite. Und dann war es so, dass es eigentlich hieß, jetzt geht es zu Ende und dann hatte er sich in einer ganz schlechten Lage eigentlich stabilisiert, was ganz oft passiert.
Ja.
Und dann hieß es, jetzt wissen wir gar nicht, wie lange es noch geht. Und dann auf einmal war es aber dann soweit. Dann ist es geschehen, und dann musst du dich natürlich um all das kümmern, was dann ansteht, was ja für einen jungen Menschen auch erstmal komplettes Neuland ist.
Absolut,
und für meinen Bruder, der 4 Jahre älter war
als ich. Du warst 27, ne?
27, er war 31 und wir beide hatten natürlich keinerlei Erfahrung darin, was muss sie jetzt alles machen, was passiert und muss sie ja um die Mutter kümmern und dann habe ich das mehr oder weniger in die Hand genommen und dann haben wir das alles irgendwo bewältigen müssen und du hast dann natürlich auch erstmal so jeder Einzelne ist von uns beschäftigt, meine Mutter natürlich, was passiert jetzt, wie geht's weiter und jetzt auf einmal alleine und wir natürlich auch, mein Bruder und ich natürlich dann eben auch in dem Schmerz und in den Überlegungen, was passiert jetzt.
Du hast ja gesagt, dein Vater war oft mit dabei beim Fußball, hat dich emotional begleitet. Gibt es eine Geschichte, die dir bis heute noch in Erinnerung ist, wo er dir besonders nah war oder so ein Gefühl, das du heute noch abrufen kannst?
Also es ist natürlich, war mein Bruder und ich, wir haben sehr früh Fußball gespielt, natürlich als kleine Jungs und Fußball spielte immer eine große Rolle in unserer Familie. Und mein Vater hat früher schon in Mannheim, dem ist dem Fußball schon gefolgt, hat selbst auch gekickt, nicht hoch jetzt, aber selbst Fußball gespielt. Und Fußball war immer unser Mittelpunkt in unserer Familie. Meine Eltern haben uns begleitet, wenn wir als Jugendliche unterwegs waren, auf den Reisen. Und da gibt es natürlich viele Erinnerungen, wo du dann irgendwo, so wie es heute ja auch noch ist, dass die Jugendlichen von ihren Eltern bei den Spielen dann begleitet werden oder dazukommen. Das war dann damals eben auf den Reisen auch. Und mein Vater hat das dann nachher, als ich Profi geworden bin, dann auch gemacht. Und es gibt so eine Reise, die wir damals in die damalige DDR gemacht haben, mit so einer Brieffreundschaft mit einem jungen Mann aus Ostdeutschland, wo er dann quasi sich drum gekümmert hat um meine Sachen, Fanpost, so den Bereich, und dann eben auch diese Verbindung geschaffen hat. Und er war dann mit in Leipzig und hat dann eben auch diesen jungen Mann treffen können, mhm, weil es ja sonst gar nicht die Möglichkeit gab, sich da irgendwo auszutauschen. Ja. Und sowas ist natürlich noch groß in Erinnerung. Und natürlich auch, wenn er sich aufgeregt hat, wenn ich nicht gespielt habe oder wenn ich nicht, was weiß ich, so gespielt habe, wie es vielleicht sein sollte, da haben wir natürlich viele Diskussionen gehabt, weil er da sich natürlich reingehängt hat, was nicht immer positiv war, aber was natürlich Eltern
gehört machen, dazu,
weil sie emotional dabei sind.
Und das Beste für dich wollen.
Ja, manchmal hat es genervt, hat es mich auch genervt, weil dann irgendwo Unruhe aufkam. Auf der anderen Seite weißt du dann eben, dass sie das mitleben und dass sie das dann halt auch mitmachen.
Konntest du so richtig trauern? Ich meine, als Fußballprofi, ich habe damals natürlich auch international gespielt, bist du ja ständig unterwegs. Bleibt da überhaupt Raum, den du der Trauer geben konntest?
Das ist ganz schwierig. Also ich glaube, noch deutlicher ist das eigentlich geworden 2003, als mein Bruder gestorben ist. Wir haben in dem Jahr ein furchtbares Jahr gehabt. Wir hatten 3 Todesfälle innerhalb von ein paar Monaten.
Also der Mann seiner Schwiegermutter und enger Freund. Meine
Schwiegermutter und der quasi der Opa für unsere Tochter war, der dort ein enges Verhältnis hatte. Dann ist mein Bruder gestorben und dann eben noch unser bester Freund, der im August dann gestorben ist. Sehr schnell hintereinander, und das war extrem. Und da mit der Situation umzugehen, und also ich habe es ja eben schon gesagt, mir hat mein Bruder natürlich so komplett die Beine weggeknallt, weil das völlig überraschend kam, und wir auch in den Jahren, wie das halt so ist, als junge Burschen, da kabbelst du dich immer mehr und streitest dich und was weiß ich, und je älter du wirst, glaube ich, kommst du immer mehr zueinander.
Desto besser die Beziehung.
Ja, und auf einmal ist er dann nicht mehr da. So, und jetzt bist du dann eben im Berufsleben, und ich hatte, wie man vielleicht so sagen kann, ich hatte noch das Glück, dass wir keine Saison hatten. Wir hatten gerade Pause. Ich hätte nicht gewusst, wie ich das in der Saison erledigen sollte. Also Wie ich damit umgehen kann oder sowas. Ich glaube, ich bin wirklich komplett weggetreten und hab Tage gebraucht, um überhaupt irgendwo damit klarzukommen. Und dann auch die ganze Situation. Also wir haben eine junge Tochter mit 12 Jahren, die auf einmal 3 enge Personen, die komplett zu unserem Familienbild gehörten und Familie waren, 3 Menschen gehen weg. Wie willst du das deiner Tochter erklären? Wie soll das funktionieren? Wie soll die das verstehen? Wie willst du ihr das näher bringen? Und natürlich haben wir da in dem Moment ein großes Glück gehabt, dass wir in uns unheimlich gefestigt waren, dass wir in uns unheimlich stark waren. Das heißt also, in unserer Familie, meine Frau, unsere Tochter und ich, wir haben ein ganz enges Verhältnis dort gehabt, in der Form, dass wir gesagt haben, wir lassen alles zu. Wir nicht, wie es oft so ist, dass du dann Dinge verschweigst oder nicht drüber sprichst. Oder gerade das macht Probleme. Ja? Gerade das ist ein Unding, was man eigentlich nicht machen darf, sondern du musst alles zulassen. Und wir haben immer gesagt, du darfst jetzt nicht das Gefühl haben, dass du jetzt nicht lachen darfst, ne? Oder dass du lustig sein darfst oder dass du dich freuen darfst. Das ist ein gutes Recht, das gehört genauso dazu, es gehört alles dazu. Und wenn du weinen willst, dann weine, und genauso wir haben Ja, wir haben man merkt, das wird jetzt emotional. Mhm. Wir haben Momente gehabt, wo wir eben zusammen auf dem Sofa lagen und geweint haben und genauso auch versucht haben, uns selbst irgendwo eine Situation zu geben, so wie wir, ich glaube auch bei Trauerland es versuchen, nicht den großen Anspruch zu haben, irgendwas zu verarbeiten. Ich glaube, das geht auch gar nicht. Man kann das nicht. Das ist rational für einen, glaube ich, nicht machbar, dass man das verarbeiten kann. Ich glaube, dass es wichtig ist, dass du irgendwo eine Situation findest, dass du irgendwo eine Idee hast, wo du damit umgehen kannst, wo du klarkommst damit. Und das haben wir immer wieder gesagt. Wir haben immer wieder gesagt, denk an die Situation. Du nimm, wir haben vielleicht auch schwierige Momente erlebt, aber freu dich über die schönen Momente. Halte dir das in Erinnerung, dass du dich gerne eben auch an diese Person zurückerinnerst und dass du das eben auch mit was warmen, für dich warmen Gefühl eben auch verbindest. Mhm. Das hat gut geklappt.
Ich meine, diese Haltung, Thomas, die du jetzt schilderst, die ist ja geradezu vorbildlich. Wenn es möglich ist, dass man in der Familie einerseits Halt findet und offen darüber reden kann und vor allen Dingen auch noch in einer Form, die verschiedene Lebensmomente mit einbezieht. Trauer darf auch humorvoll sein. Ja. Und habt ihr das quasi intuitiv so hingekriegt oder hattet ihr eine Begleitung?
Nee, wir haben das für uns. Wir haben das für uns eigentlich realisiert. Also wir haben damals eigentlich schon so die Situation gehabt, es darf aus einem negativen Erlebnis nicht nochmal etwas Negatives entstehen.
Sehr gut.
Das ist ja immer das allergrößte Problem.
Ja.
Ja, dass du eben, dass irgendwas passiert und dann kriegst du noch einen oben drauf. Immer nochmal einen oben drauf. Und das darf nicht passieren. Und da haben wir immer versucht, eben, das war in dem Gespräch mit meiner Frau unter uns war es immer klar, wir müssen zusehen, dass wir dort keine Barrieren aufbauen, dass wir das alles frei machen und dass wir nicht zu einem Stau, emotionalen, innerlichen Stau kommen und nie ein Thema anfassen. Wir haben leider, deshalb reden wir auch, wir müssen dieses, auf Deutsch gesagt, scheiß Tabu endlich wegkriegen. Wir müssen zusehen, dass wir offen damit reden können, dass wir offen mit den Situationen damit umgehen können, was jeder fühlt, was er erlebt und wie er das auch sieht. Und es gibt kein richtig, kein falsch. Das muss man auch immer wieder begreifen in der Trauer. Ja. Jeder Mensch ist unterschiedlich. Jeder Mensch nimmt das unterschiedlich wahr und ist in seinen Gefühlen noch anders. Er drückt es anders aus. Und wir wissen von den Kindern noch mehr, dass sie noch mehr hin und her springen in den Gefühlen. Und dass es keinen Ratgeber gibt, du musst das so oder so machen.
Der 27-jährige Thomas Scharf, der seinen Papa verloren hat und später der ältere Thomas Scharf, als sein Bruder gestorben ist. Hast du unterschiedlich getrauert?
Ja, weil es gibt keine, oder ganz oft ist es so, wenn du weißt, du wirst einen Menschen verlieren, aus welchen Gründen auch immer, dann kannst du sagen, ja, du bereitest dich darauf vor, klappt nicht. Mhm. Das geht nur zu einem bestimmten Maß. Also wenn es darum geht, irgendwelche behördliche Dinge oder irgendwelche schriftlichen Dinge vielleicht vorzubereiten, ja, also vielleicht noch irgendwas zu klären, ja, aber wenn das passiert, dann bist du erstmal, dann bist du damit konfrontiert und dann musst du dich damit auseinandersetzen. Natürlich nimmst du Wissen mit aus dem ersten Geschehnis in das zweite geschehen ist. Aber emotional haut es sich trotzdem weg. Mhm. Das ist auch oft genug gewesen, was weiß ich, du weißt, der Mensch wird sterben, weil er vielleicht jetzt alt genug ist oder weil er krank ist und nicht mehr zu retten ist, auf Deutsch gesagt. Und, dann bereitest du dich vor, wenn es passiert, dann haut es sich weg.
Ja, ein Verlust so, ist ein Verlust. Ja.
Und das, was vielleicht dir dann vielleicht hilft, ist, dass du gelassener mit Situationen vielleicht umgehen kannst, weil du weißt, du hast jetzt Zeit, du musst das jetzt nicht alles von heute auf morgen. Wenn es dir das erste Mal vielleicht passiert, dass du Verantwortung hast in dem Moment, dass eine nahestehende Person nicht mehr da ist und du das Gefühl hast, jetzt musst du alles regeln, du musst alles machen, du musst alles, dein Kopf ist total wirr, das hast du dann vielleicht bei einer zweiten Situation mit Erfahrung, so wie man sagen kann, dann vielleicht nicht mehr. Aber von den Emotionen her, glaube ich, ist das ganz schwer. Dann haut sich immer wieder um und dann wirst du immer wieder dort gefordert sein. Ich glaube, dass wir 2004 da haben wir uns wirklich durchgeschlängelt und haben es geschafft, eben wirklich, ja, durch diese Offenheit. Ich glaube, das ist nochmal, das ist dieses ganz Entscheidende. Aber auch das muss jeder, das kann auch nicht jeder. Das muss man auch wissen. Ne? Auch muss man auch dieses Verständnis dafür haben, dass einer eben halt nicht darüber reden kann. Dass er sich vielleicht nicht öffnen kann. Dass er vielleicht das auch für sich, was ich vorhin gesagt habe, in seiner Art eine Position findet, wo er damit klarkommt. Auch das muss man akzeptieren. Das muss man dann auch herausfinden.
Aber für euch, für dich war der entscheidende Punkt, durch diese Trauer zu kommen, dass die Familie zusammenstand, dass ihr offen darüber reden konntet und dass ihr euch gegenseitig stützen konntet.
Absolut, absolut. Wir haben uns, glaube ich, gegenseitig immer wieder geholfen, haben eben auch, ich glaube, das sollte man schon machen, dass man eben auch aufeinander achten sollte. Nicht übertrieben, also jetzt nicht eine totale Fürsorge, sondern schon versuchen, normal zu bleiben, aber aufeinander achten sollte, dass eben nichts passiert und dass da nichts entsteht. Ich glaube, dass wir eben durch unsere, Tradition, aber wie wir bisher immer mit dem Tod umgegangen sind, dass da viele Probleme alleine durch das Handling mit der Situation entstanden sind. Mhm. Ich kann mich erinnern, als meine Oma gestorben ist, ich da irgendwo in ein Zimmer reinkam, vorher war die Unterhaltung ganz normal, ich komme da rein und auf einmal reden die alle nicht mehr richtig. Ja. Dann denkst du, ey, was ist denn jetzt schiefgelaufen hier? Habe ich irgendwas Falsches gemacht, ne? Als kleiner Junge?
Ja.
So, oder du musst nochmal Oma sehen. Wenn das Kind nicht mehr Oma sehen möchte, sondern in seinen Gedanken, genau, dann muss man das nicht machen.
Ja.
So. Und ich glaube, dass man da ganz, ganz viele Dinge, glaube ich, schon falsch machen kann. Auch ich glaube, so wie Trauerfeiern meistens hier ablaufen, ruhig und alles in Schwarz und so, ist ja viel schon aufgebrochen worden.
Ja.
Ja, dass man Trauerfeiern öfter, hat, wo es lustig ist, wo die Leute lachen. Nicht erst nach einem, was weiß ich, siebten, achten Bier oder vierten
Schnaps. Was ja auch befreiend ist.
Genau.
Ja, und was ja eben auch, was wir eben auch erlebt haben, eben auch diese Erinnerung, die wir mit den Menschen hatten, dass wir auch darüber reden können und dass wir uns daran auch erfreuen können, dass wir diese Momente hatten, dass wir das hochhalten können und dass wir das in unseren Erinnerungen halten können. Und nicht nur immer, jetzt ist schrecklich, alles furchtbar, alles. Es gibt heute, wie gesagt, ich habe es auch gesagt, wenn ich mal nicht mehr bin, dann stellt ein Bild von mir dahin und dann macht eine richtige Party, macht eine richtige Sau.
Ja.
So. In grün-weiß?
Nee. Wir haben sehr lange grün-weiß getragen und tragen oft genug noch grün-weiß, aber das muss dann in dem Moment, glaube ich, nicht mehr sein. Da soll jeder kommen, wie er will und eben auch wirklich halt diese, ich weiß auch gar nicht, wer diese Gesetze geschaffen hat, die man da einreißen muss. Nicht alles einreißen. Also man darf auch eine gewisse Tradition beibehalten, keine Frage. Aber nicht wie so ein Mantel darüber hängen, den man nie öffnen darf. das darf nicht passieren.
Das war ja ein für dich tief einschneidendes Erlebnis, der Tod des Bruders, der Tod eines engen Freundes und dann der Tod des Mannes, deiner Schwiegermutter, das alles auf einmal. Wie würdest du jetzt heute rückblickend sagen, hat dich diese sehr, sehr schwierige Phase deines Lebens geprägt für dein weiteres Leben?
Klar, uns prägt alles. Ne? Und es ist immer noch so, dass man, man denkt, man hat vieles schon erlebt und du wachst wieder auf und erlebst was völlig Neues. Mhm. Und es kommt wieder was Neues auf dich zu, mit dem du umgehen musst und wie du das bewältigen musst. Und natürlich hat uns diese Situation auch geprägt, eben auch offen zu sein und diese Erfahrung, die wir da gemacht haben, eben halt auch nicht beizugehen, eben nicht in diesen Verhalten zu verharren, wie man es immer macht, sondern dass man eben selbst daran arbeitet, das aufzubrechen und einen besseren Umgang zu haben. Und ehrlich gesagt sind wir sowas von mega froh, dass wir durch diese Zeit so gut durchgekommen sind. Mhm. Und es gibt so viele Schicksale. Wir erleben es bei Trauerland ja immer wieder, wie viele Kinder, wie ich es gesagt habe, aus einer schlechten Situation auch noch darunter leiden. Und wie wir gucken müssen, dass wir auch unsere Gesellschaft da mitnehmen, dass wir unsere Gesellschaft auch öffnen, dass diese Probleme nicht entstehen und dass wir auch als Gesellschaft begreifen müssen, dass wir da eine Verantwortung haben, gerade für unsere Kinder auch eine Verantwortung haben und ihnen helfen, mit der Situation umzugehen. Und wir wissen, wie wir selbst gefangen sind in diesen Momenten. Und ich bin 2004, als das geschehen ist, ich habe ja gesagt, ich war nicht im Prozess direkt drin, aber der Prozess fing an. Und ich musste die Beerdigung meines Bruders realisieren und habe wieder angefangen zu arbeiten.
Wo warst du damals?
Wir waren in der Vorbereitung und wir haben
mit
Werder Bremen und wir waren im Trainingslager auf Norderney. Und ich hatte davor schon viele Sachen regeln können und die Beerdigung war dann aber genau in der Phase, wie wir im Trainingslager waren. Und ich habe nach dem Tod habe ich einfach nur geguckt, wie ich funktioniere. Das war einfach die Situation. Und dann hat der Beruf auf der einen Seite geholfen, dass du natürlich auch mal zwischendurch abgelenkt warst, aber es hat dich natürlich immer wieder eingeholt. Und ich hatte dann eben auch die Beerdigung, da war ich auf Norderney und musste dann zurückkommen. Das musste alles gemanagt werden, das geht alles. Man kriegt das alles irgendwo hin. Das ist nicht das Problem, aber du bist halt in den Gefühlen, in den Emotionen, bist du halt total gefangen.
Ne? Konntest du damit offen auf sein gegenüber deiner Mannschaft auch? Oder wolltest du das überhaupt?
Ich bin jetzt nicht so der Typ, der von sich aus dann auf die anderen Leute zugeht und die zutextet. Mhm. Wenn man darüber spricht, außer ich habe das Gefühl, ich muss was sagen, ich muss dieser Situation gegenübertreten, dann mache ich das sicherlich. Aber ansonsten bin ich natürlich immer zu Gesprächen bereit und offen, aber bin jetzt nicht der einen anderen zutexten muss.
Aber sind die auf dich zugekommen und haben gesagt,
Thomas, die haben das natürlich auch miterlebt und mitbekommen und sind dann vielleicht auch ein bisschen Gefühl, vielleicht ein bisschen feinfühliger mit mir umgegangen. Aber ich war eigentlich in mir selbst gefangen und habe dann eben, wie gesagt, ich hab trainiert, bin dann morgens irgendwo oder abends, ich habe nur einen Tag trainiert, bin dann abends, hatte ich die Chance eben aufs Festland zu kommen und damals hatte meine Tätigkeit als Botschafter für die DGZRS, für die Seenotretter mir geholfen, weil die mich dann ans Festland gebracht haben bei einer Kontrollfahrt. Mhm. Und dann bin ich abends zurück, bin dann so morgens dann eben die Trauerfeier und die Beerdigung erledigt bin dann abends wieder zurückgefahren und habe dann am nächsten Tag weiter funktioniert. Und das ist schon eine Zeit gewesen, die uns unheimlich geprägt hat, die uns unheimlich viel abgefordert hat.
Ja.
Das muss man schon sagen, weil du halt auch weißt, alle anderen sind auch drum herum geschädigt erstmal, betroffen. Auch mit denen willst du dich natürlich auseinandersetzen und gucken, dass das alles funktioniert.
Ja.
Das ist ja auch eine große Problematik. Ne? Du hast deinen Schmerz und musst auf der anderen Seite mit dem Schmerz der anderen ja auch umgehen.
Ja,
und willst denen ja auch irgendwo vielleicht helfen. Ne? Mhm. Und bist auch in deinen eigenen Gefühlen gefangen und mit den eigenen Aufgaben.
Mhm.
Das ist ja dann eben auch, viele sind ja auch in dem Moment mit den Gefühlen völlig überfordert, aber auch mit dem, was auf sie zukommt, völlig überfordert.
Ja, und viele erleben ja dann auch Freunde oder Verwandte, die sich auch erstmal abwenden, weil sie eben gar nicht wissen, wie sie mit der Trauer des Freundes umgehen sollen. Ne?
Das ist ganz schwierig. Das ist noch ein erheblicher Punkt. Also auch da werden einem ja irgendwo so Muster aufgezwungen, so in der Vergangenheit. Ne? Bloß nicht ansprechen, alles leise und nicht laut und sei vorsichtig, wenn du... Nee, alles Quatsch, weg damit. Also geh ganz normal mit der Person um, wie du das immer gemacht hast und wie das immer gewesen ist, immer gegangen ist. Und nicht irgendwo zu fürsorglich oder in Watte packen oder sonst was. Nee, das Leben geht weiter. Das ist ein Punkt. Wir müssen nur mit der Situation, mit den Veränderungen, die dann auf uns zukommen, umgehen können.
Das Leben geht weiter ist genau das Stichwort. Du hast es schon immer wieder angesprochen. Du bist Botschafter von Trauerland, dem Zentrum für trauernde Kinder und Jugendliche, seit 2004. Mhm. Die Gründerin Beate Ahlefeld-Gerges, die hatten wir auch schon im Gespräch. Mhm. Und erzähl doch mal, wie es zu dieser Zusammenarbeit gekommen ist.
Ja, ist eigentlich witzig. Ist wirklich witzig. Ich bin 2004 bin ich angerufen worden. Damals von Julia Buckmann, die für Öffentlichkeitsarbeit zuständig war, die für Organisation und so weiter bei Trauerland zuständig war, die Botschafter gesucht haben. Man hat die Idee aufgebracht, Botschafter zu realisieren für die Organisation. Und dann habe ich einen Anruf bekommen von Julia und fragte mich, ja, können Sie sich vorstellen, wir sind Trauerland und für uns Botschafter zu sein. Und ich habe damals gesagt, ich weiß gar nicht, wer ihr seid. Also ich muss mich erstmal schlau machen. Ich komme mal vorbei, gucke mir das mal an und dann können wir sehen, ob das was ist für mich, ob das funktionieren kann oder nicht. Und dann bin ich da hingefahren und ich war eigentlich so nach 10 Minuten, war ich mir sicher, da musst du mitmachen.
Das war ja auch so die Anfangszeit von Trauerland. Trauerland ist jetzt 25, 26 Jahre alt.
Ja, 99 war der Start durch Beate, die das ins Leben gerufen hat. Und man hat versucht, dann natürlich irgendwo auf die Beine zu kommen. Zwischendurch war es sehr, sehr schwierig, war es kurz davor, dass wir nicht weiter existieren konnten, weil eben alles über Spenden realisiert wird. Und heute haben wir ein bisschen Anteil, aber fast alles wird über Spenden realisiert. Und das ist nicht so einfach, dann eben alles hinzubekommen, alles umzusetzen und alles zu machen. Und wie gesagt, ich war dann da und man hatte dann 3 Botschafter gefunden, Markus Majowski, Bärbel Schäfer und mich. Und ich dachte dann, dass Julia informiert gewesen wäre über unsere private Situation von 2003.
Mhm.
Und das war sie gar nicht. Also sie wussten da eigentlich gar nicht so was von und war dann eher überrascht und habe dann gesagt, okay, trotzdem, wir haben jetzt gesehen, was ihr da macht und da muss man mitmachen, da muss man Teil von sein. Weil wenn man all diese... Man hat selbst etwas erlebt und weiß, wie man mit dem eigenen Kind dort umgegangen ist. Und wenn man dann sieht, dass junge Menschen, junge Lebewesen, Kinder von, was weiß ich, 4, 5 Jahren angefangen bis hin zum Erwachsenensein, wie sie dort mit Problemen zu kämpfen haben. Heute können wir nachweisen, dass es ein Krankheitsbild gibt. Mhm. Und mit dem Staat da umzugehen, Unterstützung zu bekommen, ist so furchtbar. Prophylaktisch etwas tun zu können, ist ja heute nicht gefragt, sondern es müssen immer erst Krankheitsbilder da sein
und
bis
dann
was passiert
um, ne?
Und dann wird es umso teurer, umso schwieriger, umso komplizierter. Das kriegt man ja alles nicht hin. Aber es war dann eben so, dass wir uns dazu entschlossen haben und haben dann natürlich auch den Kontakt bekommen, haben dann nochmal über viele Informationen über Schicksale bekommen, die furchtbar sind, die grausam sind. Und man sich dann wirklich fragt, was ist, wenn man selbst was erlebt hat, aber wie man dann Dinge hört und sieht und sich einfach fragen muss, wie können die es schaffen, damit klarzukommen?
Wie ist deine Rolle als Botschafter? Kannst du mal ein Beispiel nennen? Was tust du für Trauerland?
Ganz einfach gesagt, ich bin dafür da, dass Kohle reinkommt und dass diese guten Menschen, die dort arbeiten, ihre Arbeit vollbringen können. Das ist ganz einfach. Das Thema natürlich zu tragen und Leute damit zu konfrontieren, ihnen zu verdeutlichen. Ne? Ich gucke dich an, du hast eine Geschichte mit Tod, mit Verlust, das hört ja nicht auf.
Ja, ja. Mhm.
Das ist ja genauso bei dir. Das hört ja nicht auf, dass du jetzt irgendwo erwachsen wirst oder wir können auf die Straße gehen, können den Nächsten fragen, was hast du erlebt? Und du wirst auf einmal merken, oh, da ist irgendwo was in dem, was da jetzt aufflackt und was da hochkommt und wo wir vielleicht durch Kleinigkeiten schon viele, viele Probleme lösen können.
Und gerade in der Anfangszeit bist du ja zum Teil auch in die Gruppen gegangen, oder? Ich erinnere mich da an einen jungen Mann, dem du da auch emotional beistehen konntest.
Ja, wir haben natürlich, Trauer hat viele Gesichter.
Ja.
Ne? So, und jeder macht das auf sein Ding.
Mhm.
Und der eine muss energielos werden, mit dem kickst du dann Fußball und tobst da rum und mit dem anderen musst du kuscheln in der Ecke und den anderen musst du vielleicht durch Gespräche irgendwo etwas mitgeben. Also jeder hat da seine eigene Art und das versuchen wir gerade bei Trauerland eben auch auszudrücken in verschiedenen Möglichkeiten. Jedem Kind wird es überlassen, für sich etwas zu finden und wird dabei begleitet. Das ist das Entscheidende. Also es wird nichts auferlegt, du musst jetzt das machen oder das machen, sondern das Kind entscheidet. Und wir haben ja unsere Gruppen, wenn du alleine eben beim Begrüßungskreis zusammensitzt und wahrgenommen wirst, dass du da bist und dass man dich wahrnimmt.
Was war denn so das Berührendste, Thomas, was du in diesen Jahrzehnten, wo du Botschafter für Trauerland bist, so erlebt hast, was du heute noch erinnerst?
Als wir vorgestellt wurden als Botschafter, dann kamen zwei Jungs auf mich zu und haben so eine Autogrammkarte geholt von mir. Und wo du dann sagst, im Nachhinein, weißt du, dass dadurch ein Gespräch in der Familie stattgefunden hat. Also die Mutter mit den Kindern. Und dadurch ein Prozess angeregt wurde und eine Verbindung geschaffen wurde. Und dann bekommst du ein paar Informationen und verfolgst das und über so eine billige, in Anführungsstrichen, Autogrammkarte bringst du einen Prozess in Gang. Und verfolgst das dann und merkst, da passiert was dadurch. Das ist einfach gut, das ist einfach schön. Oder wir haben auch immer wieder versucht, natürlich, das, was ich eben gesagt habe, Botschafter musst du dafür sorgen, dass diese Arbeit vollzogen werden kann. Und du musst dich auf der einen Seite um die Kinder, um die Jugendlichen kümmern, dass sie sind ja, sage ich mal, die absolut geschädigt sind. Aber es sind ja ganz viele dabei, die eine Arbeit leisten. Ich habe eben gesagt, ein paar Hauptberufliche, viele Ehrenamtliche, die ja auch all diese Gespräche, diese Themen, diese Belastungen mit nach Hause nehmen. Auch für die musst du sorgen. Du musst dich auch um die kümmern. Du musst das, wie man heute so schön sagt, wertschätzen. Für diese Arbeit, die sie leisten. Man muss auch gucken, dass dort ein Ausgleich irgendwo geschaffen wird. Und dann versuchst du, so ich als Botschafter, sagst du, ja, ich muss Geld mit besorgen, ich muss Geld heranbringen, damit diese Leute bezahlt werden können, dass sie ihre Arbeit realisieren können. Und auf der einen Seite, auf der anderen Seite vielleicht auch mal es zu schaffen, dass die Kinder und die Ehrenamtlichen auch mal aus ihrem Prozess rausgerissen werden.
Genau.
Ja? Und dann haben wir mit Leuten, die ich engagieren konnte, die ich bewegen konnte, damit sie sich engagieren,
ja,
haben sie geholfen. Da haben wir einen Besuch beispielsweise mal gemacht im Heidepark. Und die Kinder kannten mich noch nicht so richtig. Ich habe damals auch versucht, eben das Thema in die Gesellschaft mit einzubringen, indem wir gesagt haben, okay, wir nehmen Fernsehteam mit. Ne? Wir haben damals Premiere mitbewegen können, die über Fußball eben nonstop berichtet haben, mit dabei zu sein, eine Story über mich zu machen, aber gleichzeitig eben über Trauerland zu machen, um das Thema zu tragen. Und die waren begleitet. Und dann machst du natürlich Werbung, hast irgendwie so. Und ich kann mich noch erinnern, wie ein kleines Mädchen dann neben mir saß und sagte, wer bist denn du jetzt eigentlich? Oder was machst du jetzt hier eigentlich? Ne? Und dann habe ich so versucht, ja, pass auf, ich bin Botschafter und ich versuche jetzt hier so ein bisschen dafür zu sorgen, dass man alles unterstützt. Und ja, und was ist denn das da? Ich sage, ja, da ist Werbung, weil wir brauchen Leute, die uns helfen und damit die dann eben sich engagieren und dann machen wir das so. Und es war witzig. Und dann das war so der erste Kontakt mit einigen Kindern. Und dann bin ich wirklich über den Heidepark da mit den Kindern gelaufen und hatte, übertrieben gesagt, jetzt an jedem Finger ein Kind an der Hand und musste in jedes Karussell mit rein. Nachher wurde mir schon schlecht, weil ich so viel fahren musste.
Ja.
Aber das Entscheidende, was eigentlich passiert war, war, diese Kinder, die haben etwas erlebt, die haben etwas Negatives erlebt. Und das meine ich eben damit. Die haben dir in diesem Moment, so viel gegeben, indem sie dieses Vertrauen dir gegeben haben, dass du dich mit ihnen auseinandersetzen kannst, dass du dich mit ihnen, ja, dass du gemeinsam etwas erlebst, ja, so eine Nähe zugelassen haben, obwohl sie eigentlich, ne, du wolltest ihnen eben, sag ich mal, diesen Tag vermitteln. Und da war es wirklich so, dass wir hinterher im Auto gesessen haben und uns liefen dann wirklich die Tränen runter, weil wir so erschrocken waren, positiv erschrocken waren, über diese Offenheit und was Kinder dann ja eben so, diese Direktheit.
Ja, und was ihr geschafft habt, an einem Tag 50 Kinder glücklich zu machen und sie zumindest für einen Moment vergessen zu lassen, ja, was sie wahrscheinlich zu Hause wieder eingeholt hat dann.
Genau. Oder eben auch andere Dinge, die wir dann versucht haben zu realisieren. Eben viele haben, wir treffen ja auch die gesamte Gesellschaft. Wir treffen Familien, Kinder, die in guten sozialen Verhältnissen sind. Es gibt aber auch welche, die gerade auch durch das Geschehene noch schlechter dran sind, überhaupt nichts mehr auf die Reihe kriegen oder vieles nicht mehr auf die Reihe und auch gar nicht können, wirtschaftliche Probleme kriegen, die noch nie Urlaub gemacht haben. Auch mal zu gucken, dann haben wir es realisieren können, dass sie mal eine Woche Urlaub gemacht haben oder dass sie mal rausgekommen sind oder dass irgendwas anderes eben machbar war. Und das ist extrem wichtig. Auch es war für uns immer, ich war sehr naiv damals rangegangen an die Geschichte, weil ich gesagt habe, wir hatten kein Zuhause von Trauerland, wo wir wirklich so eine Station hatten, wo man gesagt hat, da ist Trauerland zu Hause. Da kannst du immer wieder hingehen. Weil du kannst ja auch nicht sagen, du machst jetzt Trauer von 5 bis 7.
Ja. Nee.
Das funktioniert nicht.
Ja.
Ne? Sondern du hast das ja 24 Stunden.
Genau.
Und meistens kommst du dann ja richtig hoch, wenn keiner da ist. Ja? Und dann brauchst du eben eine Anlaufstelle, wo du Hilfe bekommst, wo zumindest einer da ist, der neben dir sitzt, ohne was zu sagen, aber wo du einfach nur diese Unterstützung hast. Und ich hatte immer überlegt gehabt, wie wir ein Heim zu Hause bekommen können. Es hat auch durch ein Interview hat es dann eben eine Situation gegeben, dass wir jetzt so ein Haus haben in Schwachhausen, was wir mieten können und das realisieren können.
Schwachhauser Heerstraße, ne?
Ja, ja. Wo uns,
sehr schön ist es, ja, ja.
Uns jemand geholfen hat, das eben dorthin zu bekommen und wo alles eben unter einem Dach ist. Mhm. Und wo du jederzeit eben auch eine Hilfe, eine Unterstützung bekommst. Mhm. Dass wir das hingekriegt haben. Das ist toll, das ist schön. Und es gibt viele Momente, die glaube ich, ja auf unterschiedliche Art und Weise Unterstützung geben können.
Ja, man spürt es in deiner Erzählung. Thomas, du bist seit über 40 Jahren im Profifußball, als Spieler zunächst, dann als Trainer, auch als Funktionär. Von außen betrachtet ist das, zumindest was die Männer angeht, eher eine Sache, die Gefühle nicht zulässt, in der vor allen Dingen Stärke verlangt wird, mentale Stärke, in dem es auch bis heute noch extrem schwierig bis nahezu unmöglich ist, wenn man zum Beispiel homosexuell ist, das zu bekennen. Wie ist es denn mit Trauer? Konntest du mit deiner Erfahrung und in deinen herausgehobenen Trainerpositionen in der Hinsicht wenigstens bei den Mannschaften, wo du gearbeitet hast, ein Stück weit, ich sag mal so, für eine Öffnung sorgen?
Naja, in der Öffentlichkeit wird der Fußball immer noch so ein bisschen dargestellt, so ich sag das jetzt so ganz salopp, Weicheier sind nicht gefragt. Ne? Also, völliger Quatsch. Ne? Also, ich glaube, das Entscheidende ist doch, und das haben wir zumindest immer so praktiziert, Wir sind Menschen und haben Gefühle, wir haben Emotionen und wir haben Erlebnisse. Und für uns war es wichtig, für mich war es wichtig, mit all denen, mit denen ich gearbeitet habe, egal ob sie jetzt Spieler waren oder ob sie Mitarbeiter waren, ob sie Kollegen waren oder wie auch immer, wir haben immer gesagt, unsere Tür steht offen. Mhm. Egal, natürlich haben wir einen Beruf, aber wir haben auch ein tägliches Miteinander und ich bin für alles offen. Du kannst mit mir über alles reden. Ich bin immer für dich da. Es war in meiner Mannschaft immer so eine Nummer 724. Du kannst mich nachts um 4 anrufen, wenn du ein Problem hast. Und dann versuchen wir. Ich weiß nicht, ob ich dir immer helfen kann, aber wir werden es versuchen.
Genau.
Und ich weiß auch nicht, ich werde dir, wenn was passiert ist, kann ich dir das auch nicht abnehmen. Ja, aber ich kann dir vielleicht versuchen, damit umzugehen
und begleiten.
Dabei zu sein oder wie auch immer. Egal, was es ist, ob du irgendwie ein dummes Zeug gemacht hast oder ob du vielleicht in dem Moment auch jemanden verloren hast. Und es gibt Situationen, wo Spieler, wir haben jetzt gerade mit dem Spieler von Liverpool, mit dem Jota, wir waren gerade im Urlaub, wir haben das extrem in den Medien in Portugal erlebt.
Ja, man muss sagen, er ist zusammen mit seinem Bruder tödlich verunglückt, portugiesischer Nationalspieler Spieler vom FC Liverpool.
Das hat es in Wolfsburg auch gegeben mit einem Spieler und da musst du auch erstmal gucken, wie geht die Mannschaft damit um, wie ist diese enge Verbindung, wer war ganz nah dran und. Und jeder hat irgendwo sein Problemchen und nochmal, bei mir war immer, die Tür war nie verschlossen, sie war immer offen. Es ist die Frage, ob du durch die Tür kommen willst oder
genau,
nicht.
Genau.
Und ich glaube, das ist entscheidend, auch zu wissen, auch wenn du Freunde oder auch wenn du im Beruf stehst, du hast Mitarbeiter, Kollegen, wenn du weißt, dass die dort ein Thema haben, dass du dafür offen bist und dass du vielleicht mit irgendeiner Tatsache, oft ist es tatsächlich so, dass du einfach nur jemanden brauchst, der neben dir sitzt, ohne zu quatschen, einfach der einfach nur da ist. Mhm. Und natürlich haben wir das auch erlebt bei uns und haben viele Situationen durchgemacht und der eine oder andere hat natürlich auch, was weiß ich, auch seinen Vater, Mutter oder Geschwister verloren und ja, das Wichtigste ist, glaube ich, dass du offen mit der Situation umgehst.
Thomas, eine Abschlussfrage. Und zwar nehmen wir an, es wäre möglich, einen Tag hier auf Erden noch mit deinem Papa zu verbringen. Du kannst auch sagen, vielleicht mit deinem Bruder. Ich weiß nicht, was du dir...
Oder mit beiden.
Oder mit beiden. Mhm. Mit beiden zusammen. Wie sähe der aus? Was würdest du auf jeden Fall mit ihm reden wollen? Worüber?
Ich glaube, dass ich da überhaupt nicht anspruchsvoll wäre. Also, dass man jetzt sich irgendwo was vornehmen müsste, was außergewöhnlich ist, sondern dass man einfach den Tag verbringt mit Witzeleien und sich gegenseitig zu necken über Geschichten, die man vielleicht erlebt hat, zusammen erlebt hat, oder über einfach Momente, die man dann hat, da so locker mit umzugehen, wie man es immer gemacht hat. Das ist, glaube ich, wir streben ja immer, so außergewöhnlichen Sachen erleben zu müssen und was ganz Besonderes machen zu müssen, auch in der heutigen Zeit. Wir müssen ja immer den Superurlaub machen, wir müssen immer, was weiß ich, alles muss immer gigantisch sein. Nee, einen normalen Tag erleben, gemeinsam erleben. Weil das ist das, was uns jeden Tag auch bewegt und hilft. So wie man sich übereinander, miteinander ärgert, genauso wie man miteinander und übereinander sich auch freuen kann.
Dankeschön.
Ja, prima. Vielen Dank, Thomas. Vor allen Dingen, dass du uns einen Einblick in dein Inneres gewährt hast, auf diese Art und Weise, auch in dieser Tiefe und Offenheit. Mit dir kann man nicht nur logischerweise ganz toll über Fußball reden und auch über die Feinheiten des Fußballs, sondern vor allem auch über Menschliches und über so etwas Wichtiges, was wir heute getan haben, über Trauer und dein Engagement, das du hast, auch im sozialen Bereich, besonders für Trauerland, du hast es geschildert, ist sicherlich für viele, die uns jetzt auch zuhören, vorbildlich und vielleicht auch sendet es einen Impuls aus, selber aktiver zu werden, vor allem aber sich auch ermuntert zu fühlen, wenn ich jetzt traurig bin, ich muss es nicht mit mir alleine ausmachen, sondern es gibt Menschen, die hoffentlich auch in meinem Umfeld sind, mit denen ich das austauschen kann und die mir vielleicht Stabilität verleihen. Und dazu hast du heute einen Beitrag geleistet.
Ganz
erheblich. Und ja, da sagen wir vielen herzlichen Dank dafür, Thomas.
Dankeschön.
Danke auch.